Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022. Und was für ein schöner Tag heute, der mir endlich mal die Möglichkeit gibt, über mich selbst zu sprechen. Das tue ich ja nie in diesem Podcast. Ich bin ja ein wahnsinnig zurückhaltender Typ, der niemals seine eigene Person hier in den Mittelpunkt stellen würde. Nein, beziehungsweise heute habe ich die Chance, über den Sender zu sprechen, für den ich hier jeden Morgen moderieren darf. Denn heute ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Wobei, was sag ich, hier bei den öffentlich-rechtlichen, zwangsgebührenfinanzierten Propagandasendern, da gibt's doch gar keine Pressefreiheit mehr. Das ist doch alles Kampagne. Das ist alles gesteuert von der Bundesregierung. Jawohl, so ist das hier bei Radio 1. Das wollte ich an dieser Stelle als zwangsgebührenfinanzierter Mitarbeiter einfach mal feststellen. Klar, ich erzähle hier im Podcast natürlich nur Gutes über unsere fortschrittliche Bundesregierung. Das versteht sich von selbst. Und was für eine tolle Regierung das ist, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Wir haben die geilste Regierung, die es gibt. Ich liebe auch unseren Bundeskanzler. Er sagt nichts, warum sagt er nichts, damit wir hier einfach weiter senden können, ohne ihn senden zu müssen und damit er unsere Zwangsgebühren nicht in Frage stellt. Und der Kanzler, der steht immer in der ersten Reihe, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Zeitenwende und so, wir erinnern uns. Schon bei den Waffenlieferungen an die Ukraine hat das Team Scholz nicht lange gefackelt. Diesen Eindruck könnte man zumindest nach dieser Rede vom Wochenende haben, die unser charismatischer Klassenkampfkanzler Olaf Scholz am Tag der Arbeit beim DGB in Düsseldorf gehalten hat.
Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Und lasst mich ehrlich sein, ich habe meinen Olaf Schlumpfi Scholz gar nicht wiedererkannt. Ich dachte zuerst, wer brüllt denn hier durch die Gegend? Da war ja Emotion drin, da war Lautstärke, da war eine Position, da war eine Meinung. Und ich dachte zuerst, das ist nicht mein Olaf. Ich meine, ganz ehrlich, dafür habe ich den nicht gewählt. Also egal, ob ich ihn gewählt habe oder nicht, aber wenn ich ihn gewählt hätte, dann nicht dafür. Dann dafür, dass er bitte die Klappe hält. Ich meine, ganz ehrlich, die Waffenlieferungen sind ja nicht das einzige Feld, das jetzt von Scholz, von seiner Regierung irgendwie bestellt werden möchte. Denn wie kann man der Ukraine sonst noch helfen? Die Forderungen nach einem Ölembargo gegen Russland zum Beispiel, die werden auch immer lauter. Ernsthaft besprochen wurden diese Forderungen aber zumindest öffentlich wiederum nicht unbedingt von Kanzler Scholz, sondern von anderen Mitgliedern der Bundesregierung, die offensichtlich einen latenten Kompetenzvorsprung haben, wie zum Beispiel Annalena Baerbock.
Wir werben ja auch innerhalb der Europäischen Union dafür, jetzt im 6. Sanktionspaket eben den Ölausstieg als Europäer gemeinsam zu gehen.
Oder auch von diesem Mann hier, der ein bisschen zögerlicher daherkommt und zu allem Überfluss auch noch eine kulinarische Note in die Diskussion ums Ölembargo hineinträgt.
Wenn ein Ölembargo dazu führt, dass wir heißt als Europäer, der russischen Wirtschaft einen gewissen Schaden zufügen, der Schaden aber überkompensiert wird, weil der Ölpreis weltweit durch die Decke geht und man mit weniger Ölexporten noch mehr Einnahmen staatlicherseits und zwar russischerseits verbuchen kann, also Putin mehr Geld verdient, indem er weniger Öl verkauft, dann haben wir mit Zitronen gehandelt, beziehungsweise mit Öl gehandelt, aber in die saure Zitrone gebissen.
Hä? Was? Ganz ehrlich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit Zitronen gehandelt und trotzdem in die saure Gurke, saures Öl und doch in die saure Zitrone. Also auf jeden Fall, irgendwas ist Zitrone, irgendwas ist Öl und irgendwas ist sauer. Und besser kein Öl essen und dann lieber in die Zitrone beißen. Aber bitte, ich bin auch kein Ernährungsexperte. Da müsst ihr euch so einen Podcast abonnieren, aber nicht mich hier. Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck sagen schon jetzt, Ölembargo gegen Russland, das können wir schon machen, zumindest aus deutscher Sicht. Gestern beim Treffen der EU-Energieminister in Brüssel wurde auch über ein Embargo und die Energiesicherheit in Europa beraten. Stellt sich raus, zögernde Regierungen, die gibt's nicht nur in Deutschland, Spanien, Ungarn, Österreich und Griechenland, die sind da weiter zurückhaltend. Ganz anders als Deutschland natürlich. Und Kanzler Scholz, der hat Überraschung, da er nochmal ein bisschen rumlaviert in den letzten Wochen. Und jetzt ist man aber anscheinend auch im Kanzleramt bereit, diesen Schritt zu wagen. Obwohl, gestern Abend im ZDF klang das bei Scholz dann doch wieder So.
Ich wundere mich jetzt, warum Sie dreimal der Frage nach dem Ölembargo. Also ist es alles so unsicher jetzt im Moment, dass Sie sich nicht festlegen wollen?
Weil ich einfach nicht finde, dass es so eine Live-Ticker-Meldung aus europäischen Beratungen geben sollte. Das ist kein Fußballspiel, da geht es um die Einheit der Europäischen Union, wo wir uns miteinander darüber raten, wie wir gemeinsam vorgehen.
Aber Sie gehen voran.
Aus unserer Sicht geht es im Wesentlichen darum, dass wir unseren eigenen Beitrag leisten. Und der eigene Beitrag besteht darin, dass wir uns seit langer Zeit darauf vorbereitet haben, jetzt, wie wir Stück für Stück auf diese Importe verzichten können.
Wer hätte das gedacht? Auch hier wären sie wieder ganz vorne mit dabei. Olaf Scholz und die Bundesregierung, wenn da nur nicht die zögernden EU-Verbündeten wären. Doch leider, leider gibt es da noch eine Sache, bei der sich Olaf Scholz persönlich überholen lässt. Denn in die Ukraine zu reisen, das traut er sich immer noch nicht. Nein, das will er nicht. Alle waren da, außer ihm. Wie oft habe ich diesen Satz in diesem Podcast schon gesagt? Verdammt nochmal. Und es ändert sich einfach nichts. Hört der hier etwa nicht zu, der Scholz, oder was? Ganz ehrlich, wofür zahlt der denn Zwangsgebühren, wenn nicht mal der Bundeskanzler auf meinen Rat hört? Ganz ehrlich, oder? Ich weiß nicht, will er nicht in die Ukraine fahren oder will er erst, wenn der Bundespräsident da war? Das wird so schnell nicht passieren, wir wissen. Andererseits, wer will schon Scholz haben, wenn er auch Angelina Jolie haben kann? Ja, sogar die war nämlich gerade in der Ukraine. Und dann will auch noch dieser nette Mann hier aus dem Sauerland vorbeischauen. Auftritt Friedrich Merz, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit.
Zögern, Zaudern, Ängstlichkeit. Alles drei Gefühlslagen, die ein Friedrich Merz eher nicht kennt. Manchmal würde man sie ihm wünschen, wenn man sich so anguckt, wie schnell er meint, irgendwas entscheiden zu müssen. Stattdessen will er Schlumpfi Scholz eiskalt überholen mit seiner eigenen Reise nach Kiew. Hauptsache vor dem Kanzler da gewesen sein und natürlich auch vor dem Bundespräsidenten. Und wie gesagt, der wird so schnell nicht kommen, denn der wollte ja, aber er durfte nicht. Friedrich Merz will, aber er darf nicht. Nein, 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 er darf natürlich auch. Klar, er darf alles, ist schließlich unser Fritzi Merz. Wenn ich nicht darf, wer soll sonst dürfen, meine Damen und Herren? Stellt sich natürlich auch die Frage, warum er darf. Man kann sich nämlich schon fragen, was Merz überhaupt zu erzählen hat, wenn er Präsident Zelensky trifft. So als Opposition ist es ja immer ein bisschen schwierig mit klaren Ansagen, aber umso leichter mit netten Besuchen, bei denen man einen Knicks macht und sagt, hallo, schön, dass ich da war. Was Deutschland jetzt genau liefert, schwere Waffen oder nicht, das ist auf der Oppositionsbank, sagen wir mal, eher so zweitrangig, denn da liegen die Waffen nicht in großer Menge rum. Und ob Friedrich Merz ein ganz privates CDU-Ölembargo verhängt oder nicht, das dürfte in der Ukraine auch nur wenige interessieren. Nicht so ganz glücklich mit Merz Reiseplänen soll auch das BKA gewesen sein. Stellt sich nämlich raus, so eine Reise in ein Kriegsgebiet, die sollte man vorher am besten ein kleines bisschen, wenn auch nur ein kleines bisschen planen. Das BKA soll Merz also dringend davon abgeraten haben, da einfach mal hinzufahren. Warum nur? Verstehe ich nicht. Ist da irgendwas? Für Merz wahrscheinlich auch einfach nur zögern, zaugern, Endlichkeit. Zögern, zaudern, also zödern, Ängste, zögern, zaudern, Ängstlichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. So heißt es. Und dass die Bundesregierung seine Reise nicht so toll findet, geschenkt. Da sitzen ja sowieso nur die allerängstlichsten Aktenfresser. Also fast, weil Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, die war ja schon da. Oder Toni Hofreiter oder Michael Roth, sogar schon vor Angelina Jolie. Ja, denn wir wissen ja, Strack-Zimmermann, Michael Roth und Toni Hofreiter, das ist die Opposition innerhalb der Koalition. Denn das ist das Neue an der Ampelkoalition. Es ist die erste, die sich eine eigene Opposition leistet. Aber das sage ich jetzt natürlich auch nur, weil ich hier Regierungspropaganda mache. Klar, nur deshalb kann ich mir erlauben zu behaupten, dass drei Politiker aus der Regierung Oppositionsarbeit machen. Nur weil ich von denen bezahlt werde, kann ich so tun, als sei das so. Versteht ihr? Kommt ihr mit? Egal. Naja, ihr müsst ja auch irgendwas kriegen für eure Zwangsgebühren. So, und jetzt kommt das hier.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und wo wir schon über Reisen in die Ukraine gesprochen haben, auch Gregor Gysi, meine Damen und Herren, Gregor Gysi, unser kleiner Freund, und eine Delegation der Linken machen sich auf den Weg nach Kiew. Ich weiß gar nicht, ob Zelensky überhaupt so viel Zeit hat mitten im Krieg, um die ganzen deutschen Provinzpolitiker nacheinander zu begrüßen. Also ich glaube nicht. Ich hätte anderes zu tun, aber man weiß es ja nicht so genau. Und Gregor Gysi fährt da ohne Polizeischutz hin. Ich bin meine eigene Polizei, meine Damen und Herren. Ich brauche das nicht. Immerhin, auch medizinische Hilfe und Spendengelder möchte man mitbringen. Man weiß nur nicht, gehen die Spendengelder am Ende an Gregor Gysi oder an die Ukraine. Eine andere Reise bringt uns dagegen in Richtung Westen. Spannend wird's heute Abend eventuell in Nordrhein-Westfalen. Auch ein Satz mit Seltenheitswert, dass es Spannung gibt in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen. Für die Landtagswahl am 15. Mai wird so langsam die Schlussphase des Wahlkampfs eingeläutet. Heute Abend treffen in einem Fernsehduell die Spitzenkandidaten der 5 im Landtag vertretenen Parteien aufeinander. Das guck ich, das Kanzlerduell von NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Jawohl! Da sind wir dabei, da sind wir dabei. Viva Corona, man weiß es nicht mehr so genau. Und der letzte Schlagabtausch fand Ende April übrigens in einem Boxring statt. Dieses Mal ist es dagegen wie langweilig nur ein einfaches WDR-Fernsehstudio. Verdammt nochmal, dass vielleicht ein Moderator aus NRW zum Boxring umbauen könnte, damit der Flair nicht verloren geht, meine Damen und Herren.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 60, denn Neuseeland lässt wieder Touristen aus 60 Ländern ins Land einreisen, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und das nach über 2 Jahren kompletter Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie. Ganze 90.000 Menschen haben schon wieder Flüge nach Neuseeland gebucht. Jetzt, da die Reise wieder möglich ist, für all die vielen Hobbit-Fans und Schlafenthusiasten in der Wach- und Wichtighörerschaft, ist das doch mal eine wirklich gute Meldung. Ganz im Gegensatz zu dieser Nachricht hier.
Wach und wichtig. Das Interview.
Es geht bergab. Klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, beschreibt aber wohl ganz gut, was in vielen Ländern zurzeit mit der Pressefreiheit passiert. In Diktaturen und autoritären Staaten wird es für Menschen und vor allem auch für Journalistinnen und Journalisten immer schwieriger, ihre Meinung zu äußern und über Probleme zu berichten. Aber auch in Demokratien gibt's Anlass zur Sorge, auch hier in Deutschland. Jedes Jahr schlüsselt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen die Entwicklung der Pressefreiheit in einem Ranking auf. Und heute zum Welttag der Pressefreiheit hat sie die aktuelle Rangliste für 2022 veröffentlicht. Wie es dieses Jahr weltweit und auch in Deutschland aussieht mit der Pressefreiheit, darüber spreche ich mit Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Guten Morgen, Herr Mier.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Gucken wir mal aufs Thema Pressefreiheit. Da kommen wir natürlich nicht um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine herum. In Russland stand es ja schon vor dem Krieg, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht besonders gut um die Pressefreiheit. Inzwischen wurden auch die letzten Oppositionsmedien geschlossen oder sie haben von sich aus die Arbeit eingestellt. Bis zu 15 Jahre Haft kann es dort für die Verbreitung sogenannter Falschmeldungen über den Krieg in der Ukraine geben. Sind diese aktuellen Entwicklungen im aktuellen Ranking schon abgebildet?
Methodisch ehrlich gesagt nicht, weil die Befragung bis Ende Januar lief. Aber man muss ja auch sagen, die Verschlechterung der Pressefreiheit ist ja sozusagen schon bis Ende Januar fürchterlich gewesen. Oder anders gesagt, das Repressionsbesteck, was das russische Regime jetzt in den vergangenen Wochen rausgeholt hat, wurde in den vergangenen Wochen, Jahren eigentlich geschärft, sodass es jetzt angewandt werden konnte.
Gucken wir weiter auf die Ukraine. Dort hat die Regierung sich im Ranking von Reporter ohne Grenzen leicht verschlechtert. Woran liegt das denn?
Na, zum einen natürlich genau deshalb, weil in der Ukraine wir jetzt gezielte Tötungen von Journalisten, Morde im Rahmen des Krieges hatten. Wir haben ja mehrere Tötungen haben und das ist aber auch vorbereitet geworden in vergangenen Wochen, weil wir eigentlich immer schon eine relativ unsichere Atmosphäre hatten in der Ukraine, gerade im Osten der Ukraine, wo wir ja immer wieder Angriffe auf Journalisten auch schon zur Befragungszeit rum hatten. Denn der Krieg hat zwar im Februar eine enorme Ausweitung erfahren, aber wir haben ja auch schon vorher im Osten der Ukraine einen Krieg gehabt, wo es immer wieder Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten gab.
Die Rangliste der Pressefreiheit haben Sie zum ersten Mal mit einer neuen Methode ermittelt. Wie messen Sie die Pressefreiheit jetzt und wie misst man die überhaupt?
Wir führen eine weltweite Befragung durch für diese Rangliste der Pressefreiheit. Das heißt, wir verschicken auf der ganzen Welt Fragebögen. Dort haben wir Fragen zu wirtschaftlichen Faktoren, die die Pressefreiheit beeinflussen haben, zu Sicherheit, zu Fragen von Zensurgesetzen, wie es in Gesetzen im der juristische Rahmen für Pressefreiheit, aber auch, wie ist die tatsächliche Zahl von Gewalttaten, von Übergriffen auf Journalisten. Und dieser Fragebogen, den ermitteln wir, den fragen wir weltweit ab. Und am Ende haben wir eine statistische Formel, einen Algorithmus, wo sich diese Werte, wo wir die verrechnen. Und daraus ergibt sich dann am Ende die Ranglistenplatzierung, weil für diese unterschiedlichen Kategorien gibt es auch jeweils Punktzahlen. Und wir haben weltweit Menschen, die wir befragen. Wir haben nur in drei Ländern keine Menschen, die wir vor Ort befragen. Dort fragen das, befüllen den Fragebogen Menschen außerhalb des Landes aus. Das sind Laos, Eritrea und Nordkorea. In allen anderen Ländern der Welt haben wir auch Menschen, die diesen Fragebogen im Land ausfüllen.
Gucken wir weiter die Auf- und Abwärtsbewegung an. In einzelnen Ländern in der Rangliste kann man vergleichen, andere kann man nicht vergleichen. Da gibt es also nur eine bedingte Aussagekraft. Trotzdem, in nur 8 Ländern wird die Situation mit gut bewertet. Das ist noch mal weniger als 2021. Und da war das schon der bisher niedrigste Stand. Geht es also immer weiter bergab?
Es ist schon etwas, was wir als eine weltweite Entwicklung sehen, dass gerade in etablierten Demokratien Pressefreiheit immer mehr unter Beschuss ist. Und das ist schon eine weltweite Entwicklung. Wir können hier in Europa schauen, in der Europäischen Union, was ja die Europäische Union versteht sich als eine Gemeinschaft des Rechts. Wir haben im vergangenen Jahr in Griechenland einen Mord an einem Journalisten gehabt. Aber wir haben auch in Deutschland wieder eine enorme Zunahme der Gewalt gehabt. Und das ist schon etwas, was man so sehen kann. Und gleichzeitig ist es sozusagen weltweit auch eine Zunahme von Diktaturen und autoritären Regimen, die per se kein Interesse an unabhängigen Informationen, an Pressefreiheit haben. Das spiegelt sich auch in anderen Indizes wider, wenn man die in Korrelation sieht zu unserem Index.
Gucken wir mal auf Deutschland. Wie ist die Entwicklung hier? Ich habe zuletzt mitbekommen, dass es 2020 gewaltig bergab ging im Zuge der Querdenker-Demonstrationen, wo es ja immer wieder zu Übergriffen auf Journalisten kam. Nun sind die Querdenker-Demos nicht mehr so im Fokus wie damals noch. Hat sich die Lage also verbessert oder wie ist es hier hierzulande weitergegangen?
Der Befragungszeitraum für die Rangliste der Pressefreiheit war ja das vergangene Jahr und dort haben wir tatsächlich auch wieder eine enorme Zahl an gewalttätigen Übergriffen gegen Journalisten registriert, was dazu geführt hat, dass Deutschland sich einmal ein weiteres Mal verschlechtert hat. Auf Platz 16, im Vorjahr war es auf Rang 13, das war auch schon eine Verschlechterung. Und hier sehen wir, dass die Zahl der gewaltsamen Angriffe mit 80 von Reporter ohne Grenzen verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation von Reporter ohne Grenzen im Jahr 2013 für Deutschland war. Und bereits im Vorjahr hatten wir mit 65 von uns verifizierten Fällen einen Negativrekord erreicht. Und die meisten dieser Angriffe ereigneten sich bei Protesten des Querdenkenspektrums gegen Corona-Maßnahmen, an denen eben auch regelmäßig gewaltbereite Neonazis und extrem rechte Gruppen teilnahmen.
Ist das, was hier in Deutschland passiert, also ein spezifisch deutsches Problem, Stichwort Querdenkerbewegung, oder ist das ein Trend, den es auch in anderen Demokratien gibt?
Das gab es auch in anderen europäischen Staaten. Wir haben auch in Frankreich, wir haben auch in Großbritannien solche Protestbewegungen gesehen, wo sich diese Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten Bahn gebrochen hat. Das ist insofern kein rein deutsches Phänomen. Das Ausmaß der Gewalt war in Deutschland sicherlich schon noch ein bisschen stärker.
Was könnte ein Staat wie Deutschland denn tun, um Journalistinnen und Journalisten in anderen Ländern zu helfen?
Zum einen tut die Bundesregierung ja auch manches schon. Man hat Schutzprogramme für Journalistinnen und Journalisten, die allerdings nicht ausreichend sind. Gleichzeitig gibt es seit 5 Jahren, und das ist, kommt zu dem, was kann man tun, einen Bundestagsbeschluss, der bis heute nicht umgesetzt ist, sich auf UN-Ebene für einen UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten einzusetzen. Der Bundestag hat die Bundesregierung dazu aufgefordert. Eigentlich hat die Bundesregierung diesen Beschluss bis heute nicht umgesetzt, obwohl es ein ganz klares fraktionsübergreifendes Votum des Bundestags gab. Dann, wenn wir mal 2-3 Schritte zurückgehen, nochmal nach Deutschland, auch in Deutschland müssten endlich dringend die Verhaltensgrundsätze zur Zusammenarbeit zwischen Polizei und Medien aktualisiert werden. Und damit Polizeien sich nicht mehr so unsicher sind, manchmal auf Demonstrationen, wie sie Journalisten schützen können und dass Journalistinnen und Journalisten sich besser berufen können auf aktuelle Grundsätze, denn solche Grundsätze Zusammenarbeit zwischen Polizei und Medien gibt es schon lange, aber die müssen den veränderten Realitäten angepasst werden, denn oft gibt es auf Demonstrationen Verwirrung, Unsicherheit, dass es mittlerweile auch neue Arten des Journalismus gibt, die zur Verunsicherung führen. Leute, die ihre Inhalte nur auf YouTube veröffentlichen, nur auf sozialen Medien veröffentlichen, sogenannte Bürgerjournalistinnen und Journalisten. Und ein letzter Punkt, Deutschland wird ja im Ausland auch manchmal kritisiert für eine Inkonsistenz, genauso wie andere Demokratien auch. Es wäre auch wichtig, dass die Bundesregierung eine klare Haltung zu dramatischen Angriffen auf die Pressefreiheit hier in Europa bezieht. Und einer der wichtigsten Fälle ist hier die unrechtmäßige Inhaftierung von Julian Assange, der in Auslieferungshaft in Großbritannien sitzt. Und diese Bundesregierung hat sich ja verschrieben, eine wertegeleitete Außenpolitik. Und zu einer wertegeleiteten Außenpolitik gehört es, Pressefreiheit hier genauso zu vertreten wie auch in anderen Ländern. Hier meine ich in Europa. Und Julian Assange sitzt in Auslieferungshaft. Ihm drohen 175 Jahre Haft, weil er relevante Informationen für die Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit Medien wie der Spiegel veröffentlicht hat. Und da macht man sich angreifbar als Demokratie wie Deutschland, wenn man nicht klar zu einem solchen Fall steht.
Jetzt haben wir schon sehr viele schlechte Nachrichten gehört. Gibt es denn irgendwelche guten Nachrichten für die Pressefreiheit?
Es gibt immer auch gute Nachrichten. Und das ist ja das Gute auch bei einer solchen Rangliste, dass das auch das deutlich macht. Die skandinavischen Länder, die nehmen traditionell die Spitzenplätze ein. Norwegen hat einen großen Medienpluralismus, eine große Unabhängigkeit der Medien. Genauso Dänemark und Schweden, das sind die ersten drei Länder. Wir haben dort wenig Attacken, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Das ist, glaube ich, etwas Gutes. Gambia, ein Land, was etwas weiter weg ist, haben wir seit 2016 einen Regierungswechsel gehabt von einem sehr, sehr autoritären System, was Journalistinnen und Journalisten systematisch verfolgt hat. Und dort haben wir eine deutliche Verbesserung der Pressefreiheit in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt und auch im vergangenen Jahr.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen über die Entwicklung der Pressefreiheit weltweit, heute am Welttag der Pressefreiheit. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Danke auch.
So, liebe Leute, es ist, glaube ich, wieder ein Tag vergangen. Heute ist es der Dienstag. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns morgen früh wieder. Früher, als euch lieb ist. In diesem Sinne, bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Isabel Allende, Schriftstellerin. Waffen kann man nicht mit Küssen und Kugeln nicht mit Blumen besiegen.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.